OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Sie protestieren gegen bürokratische Auflagen und unangemessene Steuererhöhungen. Tausende Landwirte sind in diesen Tagen mit ihren Traktoren auf den Straßen, um ihren Sorgen Gehör zu verschaffen. Dabei ist kaum eine Agrarregion so stark von den Sparplänen der Bundesregierung betroffen wie das Oldenburger Münsterland. Aber geht es wirklich nur um Agrardiesel und grünes Kennzeichen oder liegt der Unmut tiefer? Und wie geht es nach den Protesten in Berlin weiter? Darüber wollen wir in der heutigen Folge mit Dr. Johannes Wilking und Dr. Friedrich Wilms vom Kreis Landvolk Vechta sprechen. Mein Name ist Kaschen Duzert und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Ja, wir befinden uns mitten in der Aktionswoche der Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Am heutigen Mittwoch, das ist der Tag, an dem wir die Folge aufnehmen, war eine große Kundgebung in Vechta. Vielleicht hört man noch den ein oder anderen Traktor, der jetzt hier am Fenster vor unserer Redaktion vorbeifährt. Und mir gegenüber sitzen jetzt zum einen der Vorsitzende des Kreis Landvolks Vechta, Dr. Johannes Wilking. Moin, Herr Wilking.
Ja, moin. Herzlichen Dank für die Einladung.
Und gleich daneben der Geschäftsführer, Dr. Friedrich Wilms. Moin, Herr Wilms.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Dr. Wilking, seit der Wiedervereinigung, das heißt vor über 30 Jahren, stellte die Union insgesamt 25 Jahre lang den Bundeslandwirtschaftsminister, die Bundeslandwirtschaftsministerin, die SPD 2, die Grünen 7. Aktuell ist Cem Özdemir Landwirtschaftsminister von den Grünen. Wenn wir uns die aktuelle Krise der Landwirtschaft angucken, da rühren ja auch die Proteste her. Wer trägt denn jetzt die Verantwortung dafür?
Ja, Verantwortung ist immer ein großes Thema. Letztlich ist es so, dass alle Branchen immer im Veränderungsprozess sind. Das trifft natürlich auch für die Agrarbranche zu. Und wir erwarten schlicht und einfach gar nicht, dass Politiker, Politikerinnen in Berlin, die in der Verantwortung sind, oder auch in Hannover, die in der Verantwortung sind, dass sie jetzt für uns zaubern können, sondern die Rahmenbedingungen sind so, wie sie sind. Wir arbeiten auch unter verschiedenen Restriktionen. Wir haben Witterungseinflüsse, auf die wir kaum Einfluss haben. Wir haben die Weltmärkte und die Preise, die auf den Weltmärkten bestimmt werden, auf die wir wenig Einfluss haben. Sache ist nur die, fast egal welcher Couleur gerade die Verantwortung in Berlin oder in Hannover für uns trägt, Sache ist die, dass wir nicht erwarten, dass zusätzliche unnötige bürokratische, vielleicht auch Hürden in den Weg gelegt werden, die das Leben schlicht und einfach unnötig verkomplizieren für uns Landwirte. Es ist ja schon vieles so, wie es ist. Wir sind Unternehmer und Unternehmerinnen und wir gehen eben auch ins Risiko und das ist ganz normal, das kennen wir auch. Aber es ist eben auch nicht so, dass wir ein festes Monatsgehalt bekommen, sondern wir müssen schon gucken, dass wir mit unseren Betrieben auch ein ausreichendes Erwerbseinkommen erwirtschaften. Also auf die Frage ganz, ganz konkret, die Verantwortung liegt jetzt nicht bei einem Einzelnen vielleicht auch. Es gibt sicherlich, sagen wir so, Minister und Ministerinnen, die wir etwas wohlwollender in der Nachbetrachtung haben als andere. Minister und Ministerinnen müssen bereit sein, auch eben diese Veränderungen, denen wir uns stellen müssen, Strukturwandel, den wir uns stellen müssen, den auch zu verstehen und auch zu begleiten.
Keine zusätzlichen Hürden, Verständnis für die Landwirte. Herr Wilms, ich habe jetzt überall gehört, die Streichung der Agrardieselsubventionen, der Wegfall des grünen Kennzeichens, das wären alles die Tropfen gewesen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Was war denn vorher in diesem Fass konkret drin? Also worum geht es konkret bei den Protesten? Was wollen Sie?
Es ist einfach schwierig für die Landwirte mit dieser politischen, mit diesen gesamten politischen Forderungen, die auf die Landwirtschaft einprasseln, ja, überhaupt klarzukommen. In den letzten Jahren ist vieles begonnen, es hat man mit vielen Maßnahmen begonnen, Umbau der Tierhaltung beispielsweise. Das ist geprägt von wenig Verlässlichkeit der Politik. Es wurde viel versprochen, es wurde im Grunde nichts umgesetzt, es wurde auch nichts eingehalten. Es wurden keine Lösungen angeboten und das ist eigentlich das Schlimmste an diesem ganzen Dilemma, Die Politik hat die Landwirte überhaupt nicht mitgenommen. Die Branche, die wurde permanent vor neue Forderungen gestellt. Ja, man wurde nicht eingeladen in einen Dialog, um hier die eigenen Ideen mit einzubringen. Und das führt dann natürlich zu Unzufriedenheit. Und deswegen sind die Landwirte natürlich da irgendwie sehr empfindlich, was das angeht. Weil wenn ein Stall umgebaut werden soll, gibt es keine Baugenehmigung, weil einfach das Baurecht nicht angepasst wurde. Es werden also Tierhaltungsforderungen gestellt, aber das Baurecht dafür wird nicht angepasst. Das ist natürlich ein Zustand, der führt zu ganz viel Unzufriedenheit in der Landwirtschaft.
Nimmt das OM diesbezüglich eine Sonderstellung bundesweit ein? Also sind die Bauern hier besonders getroffen oder ist das alles einerlei?
Ja, sicher sind wir hier besonders betroffen, weil wir hier natürlich eine sehr hohe Viehdichte haben. Wir sind hier eine Veredelungsregion, und zwar eine beispielhafte in ganz Deutschland. Somit haben wir natürlich gerade dieses Problem besonders zu tragen und zu meistern. Und wenn wir hier bei uns die Tierhaltung nicht umbauen können, aufgrund von Baurecht und Emissionsrecht, dann haben wir natürlich hier ein Problem, weil wir leben hier von der Tierhaltung, von der Veredelung. Und das ist natürlich dann, ja, da gerät eine Agrarbranche ins Stocken und das führt dann unweigerlich auch zu Strukturwandeln, Strukturbrüchen. Und das kann natürlich keiner wollen. Und das führt dann auch zu Existenzängsten. Und wenn dann noch eine Agrardieselrückvergütung, nenne ich das jetzt mal, das ist ja keine Subvention, sondern eine Rückvergütung, die man ein Jahr später wiederbekommt, also sozusagen ein zinsloses Darlehen der Landwirte, was da gegeben wird, dann ist es natürlich ein Problem. Wenn man dann noch 1 Milliarde, und das ist ja Kfz oder grüne Kennzeichen und die Agrardieselrückvergütung, das beläuft sich auf knapp 1 Milliarde Euro pro Jahr. Und das ist natürlich auf die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland verteilt schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle.
Herr Wilking, jetzt ist ein Teil dieser Vorhaben ja wieder kassiert worden. Trotzdem gehen die Proteste weiter. Wieso reicht das nicht aus?
Es ist ein voller Kompromiss, der jetzt irgendwie angeboten wurde. Und streng genommen ist es noch nicht mal ein Kompromiss, weil ein Kompromiss heißt ja immer, dass man mit der Branche das gemeinsam beschließen würde, auf wie man sich einigt. Es ist innerhalb der Koalition jetzt, innerhalb der Ampelkoalition, der aktuellen Koalition, ein Kompromiss zwischen FDP, SPD und Grünen geschlossen worden und nicht ein Kompromiss mit uns. Also wir sind natürlich unzufrieden damit, wie es ist, weil wir fordern ja nicht irgendwas mehr, sondern wie es jetzt auch viele andere gesellschaftliche Gruppen durchaus auch zu Recht, das will ich gar nicht irgendwie an dieser Stelle diskutieren, fordern, sondern wir fordern ja nur, dass wir nicht weiter benachteiligt werden gegenüber einem Ist-Zustand und insbesondere auch gegenüber unseren europäischen Nachbarländern, mit denen wir in Konkurrenz sind auf den Weltmärkten. Wir können eben steigende Kosten nicht so einfach weiterdrücken, wie es viele andere können. Der Einzelhandel übt erheblichen Druck aus, im Lebensmittelbereich zumindest, also die großen 4, insbesondere Lidl, Aldi, Edeka und die Rewe. Und das ist für uns eben Realität am Markt, mit denen müssen wir klarkommen. Dass es jetzt an dieser Stelle eben die Regierung bezüglich der Kfz-Steuern der Branche entgegengekommen ist, das ist ja nur ein Schritt, der entgegengekommen ist. Und es ist ja noch nicht mal damit argumentiert worden, dass es uns aus Sicht der jetzigen Ampelverantwortlichen auch zusteht, sondern es ist schlicht und einfach administrativ gar nicht umsetzbar, diese Maßnahme umzusetzen. Das wird sogar noch, naja, man könnte sagen, mit einer Ehrlichkeit, ich würde es vielleicht auch sagen, mit einer Wahrnehmungsverzerrung auch noch so auch kundgetan durch den Regierungssprecher. Also beide Maßnahmen stehen bei uns auf der Tagesordnung und die Vorschläge der Regierung müssen für beide an der Stelle zurückgenommen werden. Ansonsten werden aus meiner Sicht die Proteste weitergehen.
Jetzt habe ich ja gerade schon erwähnt, dass mir des Öfteren im Verlauf dieser Protestwelle gesagt worden ist, das waren nur die Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Das heißt, das Fass ist danach ja immer noch voll. Man ist dann nur beim Vorprotestzustand. Wenn Sie jetzt mit den Politikern da an einem Tisch sitzen würden und Sie da das Paket von Ihrer Seite auf den Tisch legen, was würden Sie sich denn wünschen, würde am Ende bei rumkommen aus Ihrer Sicht? Was wäre für Sie die bestmögliche Lösung?
Also eine Lösung wäre auf jeden Fall, dass aus meiner Sicht mehr Sachverstand auch in die Diskussion eingeführt werden muss. Ich wundere mich manchmal auch, es sind ja nicht nur die politischen Repräsentanten, sondern auch die in den Ministerien tätig sind. Das sind ja häufig Fachleute. Wie sind dort die Prozesse? Wie sind dort auch die Wahrnehmungswege und die Informationswege innerhalb dieser großen Ministerien? Das sind ja scheinbar auch dort, gibt es ja auch scheinbar irgendwie Klippen oder irgendwie Hürden, die nicht genommen werden können oder nicht genommen werden sollen. Da wird es sicherlich auch um Macht gehen, um Durchsetzung gehen. Das sind ja alles ganz normale Prozesse, die interessieren mich eigentlich nicht. Mich interessiert das Ergebnis. Und das Ergebnis wäre sicherlich, dass mehr mit politischer Kompetenz und mit fachlichem Sachverstand an die Dinge herangegangen wird. Und sollten die nicht vorhanden sein, aus welchen Gründen auch immer, oder sich so nicht zeigen, aus welchen Gründen auch immer, dann bin ich sehr dafür, dass die Branche dort mit einbezogen wird in diese ganzen Prozesse, um von vornherein auch Fehler oder Fehlannahmen oder Falscheinschätzungen oder überhaupt Rückschlüsse auf die Mechanismen, die sich mit Entscheidungen auch ergeben könnten, mit einzubeziehen in diese ganze Entscheidung. Im Übrigen, auch das dürfen wir ja nicht ganz vergessen, wir als Agrarbranche, wir werden ja häufig auch als Primärproduzenten benannt, sind ja ein Teil des Wirtschaftssystems und da hängt ja auch vieles, vieles davon ab. Es ist ja nicht so, dass nur wir uns diesem Strukturwandel aussetzen müssen, sondern wir haben ja den ganzen nachgelagerten Bereich, also den ganzen Bereich der Verarbeitung von zum Beispiel den Nutztieren oder Verarbeitung von Getreide, Verarbeitung von Obst und Gemüse, Verarbeitung von Weinprodukten und so weiter und so fort, nachwachsende Rohstoffe und den ganzen vorgelagerten Bereich. Das ist ja schon eine ganze Branche, die dort getroffen wird. Und auch das scheint scheinbar Politik oder Einzelne in Verwaltung und Politik nicht so bewusst zu sein, was das bedeutet, wenn sie einseitig in so einen Markt eingreifen.
Zumindest für Niedersachsen muss man sagen, da ist diese Wahrnehmung da. Also sie haben prominente Unterstützung aus der niedersächsischen Politik. Ich glaube, Stefan Weil ist einer der größten Fürsprecher für die niedersächsischen Bauern. Herr Wilms, welches Gewicht hat denn Niedersachsens Wort in Berlin?
Ja, wir hoffen mal, dass es ein gewichtiges Wort ist in Berlin, dass es auch erhört wird. Die Agrarländer, das fällt ja auf, dass Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sich schon dagegen gestellt haben und ich sage jetzt mal die Bundesregierung oder den Kanzler auffordern, hier zu handeln. Das ist natürlich für uns gut. Das finden wir gut, aber gleichzeitig zeigt es uns auch, dass man in Berlin offensichtlich den Bezug zur Landwirtschaft oder auch zur Agrar- und Ernährungsbranche vollkommen verloren hat. Weil man hier diese ganzen Dinge auch nicht mehr mit einer gewissen Fachlichkeit begleitet. In Niedersachsen ist es anders. In Niedersachsen hat man offensichtlich erkannt, dass wir hier die zweitgrößte Branche in Niedersachsen sind. Neben der Automobilindustrie ist es eben die Agrar- und Ernährungsbranche. Und hier haben wir natürlich ein anderes Gewicht, einen anderen Stellenwert. Und das weiß der Wähler, der dann den Herrn Weil wählt, der weiß es auch. Und somit weiß es eben auch Herr Weil. Und das zeigt ja auch sein Interesse an Landwirtschaft und an der Agrar- und Ernährungsbranche, dass er immer wieder vor sich her trägt, dieses Interesse, und natürlich auch immer wieder bekundet. Und das ist dann schon glaubwürdig. Ja, aber wenn man dann sieht, wie diese Impulse in Berlin umgesetzt werden, dann tendiert das gleich null. Das ist also diese typische Berliner Blase, die offensichtlich da jegliche Bodenhaftung verloren haben.
Aber Herr Wilking, wenn das Problem die Berliner Blase ist oder innerhalb der Berliner Blase liegt, trifft dieser Protest vom Montag, wo deutschlandweit Verkehrsblockaden entstanden sind, wo der Verkehr ausgebremst worden ist, trifft das dann nicht die Falschen, weil es am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ort trifft? Und gerade hier im Oldenburger Münsterland, ja, da weiß ja im Prinzip jeder um die Bedeutung der Agrarbranche. Also trifft das nicht die Falschen? Müsste das nicht die Politikerinnen und Politiker in Berlin treffen?
Ich glaube, dass die Maßnahmen jetzt am 8. Januar deutschlandweit stattgefunden haben und deutschlandweit Politikerinnen und Politiker wahrgenommen haben, oh, da kommt scheinbar irgendwas in Schieflage. Durch die deutschlandweiten Aufschlag, eben auch in den Ministerien, glaube ich, die vielleicht nochmal die Wahrnehmung geschärft wurde, was ist da eigentlich passiert, was haben wir da eigentlich verursacht, wie gehen wir mit der Situation um, das beeindruckt, glaube ich, schon. Also 100.000 Trecker in Deutschland unterwegs am 8. Januar, das ist ja schon eine Größenordnung. Hinzu kommen noch LKWs und noch Bau, also aus dem Handwerk noch verschiedenste Fahrzeuge mit entsprechenden auch Demonstrantinnen und Demonstranten. Gut, es trifft natürlich dann auch Bürger, die ursächlich da zunächst erstmal wenig Einfluss haben. Ich habe jetzt aus den Erfahrungen auch in dieser Woche eigentlich keinen und keine getroffen, die jetzt ernsthaft verärgert waren. Es waren einige vielleicht genervt und sagten, ich habe eigentlich einen Termin, aber ich habe das schon angerufen, den habe ich verschoben. Es gab Lkw-Fahrer, die sagten, eigentlich ist meine Schicht gleich vorbei, ich wollte ganz gerne weiterfahren. Aber, das kam einhellig von allen, mit denen ich gesprochen habe, wir haben Verständnis für euer Anliegen und es ist gut, dass ihr mit euren Treckern auf der Straße seid und auch ein Signal gibt Richtung Politik, Richtung politischen Verantwortlichen, dass es so nicht weitergeht. Es ging gar nicht allein um unsere Agrarthemen, sondern viele andere haben unseren Protest auch als Stellvertreterprotest für ihre eigenen Anliegen gesehen. Verwandte Branchen oder auch befreundete Branchen, also auch natürlich das Handwerk, aber auch interessanterweise aus dem Versicherungsbereich, aus dem Bankenbereich, alle merken, dass irgendwie so ein bisschen was ins Arge geraten ist in Deutschland. Und solidarisieren Sie mit uns und sagen, hier, wie können wir euch unterstützen? Und es ist gut, dass ihr das macht. Also insofern, ja, ist es natürlich ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich habe ernsthaft verärgerte Menschen nicht erlebt. Es wurde in den Medien hier und da ja davon gesprochen, dass es dort auch Irritationen gab. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Charaktere sind eben unterschiedlich. Der eine hat Verständnis und die andere hat dann weniger Verständnis oder umgekehrt. Alles in allem aber, glaube ich, muss eben ein Protest stattfinden. Und um Gehör zu finden, muss ja auch auffällig sein. Und bei der Auffälligkeit gibt es eben auch dann tatsächlich Menschen, die da auch kleine Verzögerungen oder größere Verzögerungen hinnehmen mussten.
Sie haben ja vorhin schon die Einzelhändler angesprochen und vor, ich meine, 4 Jahren war das, da wurden die Discounter ja bereits bestreikt, da wurden die Lager bestreikt. Warum jetzt nicht? Die Einzelhändler diktieren die Lebensmittelpreise, so muss man es knallhart sagen. Und wenn jetzt die Milch oder die Butter 2, 3, 4 Cent mehr kosten würde und der Verbraucher aber wüsste, dass das Geld dann sicher auch beim Landwirt landet, bei den Bauern landet, dann hätte ja wahrscheinlich niemand was dagegen.
Also sicherlich, zum einen, das steht ja auch ein bisschen die Frage im Raum, was passiert in nächster Woche in Berlin? Welche Entscheidungen werden nächste Woche in Berlin getroffen? Und wir werden ja am 15. Januar, also am Montag, dem 15. Januar, nochmal einen großen Demonstrationsaufschlag vor dem Brandenburger Tor machen. Am 18. fallen die Entscheidungen in der Regierung, wie mit den Maßnahmen umzugehen ist. Sollten die nicht zu unseren Gunsten ausfallen, muss schlicht und einfach nochmal drüber nachgedacht werden, wie weiter auch die Branche mit der Situation umgeht. Bislang haben wir nicht Unternehmen, die im Lebensmittelbereich unterwegs sind, bestreikt, weil das schlicht und einfach nicht das Ziel war, uns selber auch damit irgendwie zu schaden, also als Branche. Wir müssten dann drüber nachdenken, sicherlich, und da wird es eine breite Zustimmung geben, da wäre ich zumindest nicht bang darüber, dass im Lebensmitteleinzelhandel dort dann nochmal, so wie es vor einigen Jahren auch schon passiert ist, vielleicht nochmal ein neuer Fokus drauf gelegt wird. Auch hier ja im Ecopark in Emsteck ist ja damals auch irgendwie ein Distributionslager für eine Zeit lang zumindest bestreikt worden. Und die Verantwortlichen vor Ort hatten schon ein sehr, sehr großes Interesse, dass es möglichst schnell und reibungslos sich aus ihrer Sicht wieder auflösen ließ. Zusagen, die damals gemacht wurden, sind in meiner Wahrnehmung zumindest nicht mittelfristig, schon gar nicht langfristig eingehalten worden. Da ging es schlicht und einfach um Aktionismus, dass man das Problem streikende Bauern möglichst schnell wieder vom Hof bekam. Also das wäre zumindest nochmal ein probater Weg, etwas verstärkt nochmal auf unsere Interessen, und zwar nicht nur die, was steuerliche Angelegenheiten anbelangt, sondern auch was eben die darüber hinausgehenden Wünsche und Forderungen der Landwirtschaft anbelangt, nochmal vermehrt darauf hinzuweisen. Aber vielleicht muss man nochmal ganz kurz sagen, also jetzt zurzeit kriegt eben die Ampelregierung einiges von unserem Unmut ab. Ich sage auch ganz ehrlich, die direkte Vorgängerregierung, die Große Koalition, da sind eben auch viele Entscheidungen nicht in unserem Einvernehmen getroffen worden. Und sicherlich hat die vorherige Bundesministerin auch einige unglückliche Entscheidungen und Maßnahmen angestoßen. Was ich aber gerne zugutehalten will, ist, sie hat sich zweimal in ihrer Amtszeit mit dem Lebensmitteleinzelhandel angelegt und sie ist beide Male sehr deutlich zurückgepfiffen worden, auch von der Bundeskanzlerin. Also insofern, es ist ein schwieriges Thema. Der Lebensmitteleinzelhandel hat sehr große Marktmacht und an der Stelle muss man vielleicht mal diese Dinge auch nochmal ganz, ganz neu bedenken. Wo werden die Preise gemacht? Auf wessen Kosten werden sie gemacht? Das ist nicht nur die Agrarbranche, aber eben auch die Agrarbranche. Wie wird eingekauft? Aber gut, wir haben jetzt erstmal die Priorisierung auf den Straßenverkehr gelegt. Wir müssen abwarten, was nächste Woche passiert. Und dann wird sicherlich auch im Rahmen der Grünen Woche, die ja auch Ende nächster Woche beginnt, in Berlin sicherlich auch noch mal viel dazu diskutiert werden. Darf man ja nicht ganz vergessen, das ist ja ein riesen Branchentreff quasi auch, wo sich viele, viele Foren auch sowieso finden, die sicherlich ja auch über die Demonstrationen jetzt der letzten 4-5 Wochen dann sich unterhalten und da auch, glaube ich, dann versuchen, Lösungen zu finden. Auf die Dauer kann sich das Deutschland nicht leisten, dass permanent verärgerte Landwirte mit irgendwelchen Treckern irgendwelche Verkehrswege oder auch irgendwelche Ausfahrten dicht machen. Das, glaube ich, könnte nicht im Interesse der Regierung sein.
Mir hat eine Landwirtin bei einer der Protestveranstaltungen gesagt, wenn es in Deutschland an Sparen geht, dann wird als erstes bei den Lebensmitteln gespart. Das heißt, dann wird das Billigfleisch aus der Theke genommen. Dann werden die Tomaten aus dem Ausland im Sonderangebot genommen etc. Muss letztlich nicht auch ein Mentalitätswandel in den Köpfen stattfinden?
Das ist, glaube ich, ein Thema, solange ich zurückdenken kann, befassen wir uns damit. Wie kann man Menschen verändern? Und ich glaube einfach, das ist so einfach nicht. Die Entscheidung, welches Fleisch ich kaufe oder welches Fleisch der deutsche Verbraucher kauft, das entscheidet sich immer an der Ladentheke. Da gibt es unheimlich viele Untersuchungen, die das belegen. Auch als noch mehr Geld im Umlauf war und wir noch keine, ich sag mal, Inflation hatten, ja, da war es schon so, dass der Deutsche immer spart. Und beim Urlaub wird das Geld dann eher ausgegeben. Das ist einfach so, so ist unsere Mentalität. Und ich glaube einfach, wir werden es nicht hinkriegen, den Großteil der Menschen umzuerziehen, ja, indem wir denen sagen, du darfst nur weniger Fleisch essen, du darfst nur bestimmtes Fleisch essen, du darfst nur Gemüse aus der Region essen. Wir müssen sehen, dass wir hier konkurrenzfähig bleiben. Wir müssen hier produzieren, weil Herr Wilking sagte es vorhin schon, wir produzieren zu Weltmarktpreisen. Wir müssen sehen, dass wir hier unsere Produkte auf den Markt bringen, weil wenn wir sie hier auf den Markt bringen, müssen wir sie nicht mehr exportieren. Und dann brauchen wir auch keine Lebensmittel aus dem Ausland importieren, weil das ist natürlich auch ökologisch bedenklich. Das muss man ja auch an der Stelle mal sagen. Alle wollen immer Naturschutz, Umweltschutz, ja. Alle wollen Tierwohlfleisch essen. Aber wenn es dann aus dem Ausland kommt, dann interessiert es plötzlich niemanden mehr, zu welchen Bedingungen diese Tiere gehalten wurden. Aber in Deutschland, da muss man dann eben alles unter Kontrolle haben. Und das passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit, nicht? Die Menschen, die wollen das essen, was ihnen schmeckt. Die wollen natürlich auch wissen, wo es herkommt. Und das soll möglichst transparent gemacht werden. In Deutschland ist es transparent oder so gut wie die Tierhaltung in Deutschland gestaltet ist, das findet sich kaum in Europa. So hohe Tierwohlstandards, wie wir in Deutschland haben. Und die Qualität unserer Lebensmittel, die sagt das ja auch. Und deswegen glaube ich einfach, also wir sollten die Kirche da mal im Dorf lassen. Wir müssen einfach sehen, dass wir unsere eigenen Produkte ja produzieren, und zwar in ausreichendem Maße, in ausreichenden Mengen, dass wir unsere eigene Bevölkerung vernünftig ernähren können. Und auch zu angemessenen Preisen. Und ich glaube, da hat kein Landwirt was dagegen. Der Landwirt macht nicht die Preise. Die Preise, die werden im Discounter gemacht.
Herr Wilking, Sie sprachen von einem Ritt auf der Rasierklinge, was diese Proteste betrifft. Auf der einen Seite Blockade, die den normalen Bürger treffen. Auf der anderen Seite sind Sie natürlich auch irgendwo auf Verständnis und auf Sympathien und auf Zustimmung aus der Bevölkerung für ihr Anliegen, für ihre Proteste angewiesen. Sie wollen da niemanden provozieren. Haben Sie denn die Sorge, dass diese Zustimmung in der Bevölkerung kippen könnte? Es gab ja bereits in Kloppenburg zum Beispiel den Vorfall, dass ein Autofahrer eine Blockade von Landwirten durchbrochen hat und dabei einen Landwirt auch verletzt hat.
Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht unterwandert werden von irgendwelchen radikalen Kräften, die versuchen irgendwie jetzt die Motivation der Landwirte für sich irgendwie zu nutzen. Natürlich müssen wir auch aufpassen, dass wir Menschen jetzt nicht unnötig provozieren. Es sind ja auch fast immer Rettungsgassen eingehalten worden. Also wir haben das schon im Blick und das machen auch alle. Da hat auch keiner gegengesprochen von denen, die jetzt mit uns jetzt hier demonstrieren waren. Also wir haben natürlich auch eine Verantwortung, wenn wir mit unseren großen Maschinen unterwegs sind. Das ist ganz klar. Wenn jetzt aber Einzelne irgendwie aus welcher Motivation auch immer über die Stränge schlagen, dann ist das eben nicht so ganz auszuschließen. Aber der Fall, der jetzt gerade erwähnt wurde, da ist ein Landwirt eben das Opfer gewesen und nicht der Täter gewesen. Also insofern, das ist eben leider in unserer Gesellschaft so nicht immer hundertprozentig auszuschließen.
Herr Wilms, Blockaden auf der einen Seite, die zu Staus führen und dann eben vielleicht auch zu Unmut in der Bevölkerung. Auf der anderen Seite hatten wir eben aber auch den Fall, dass Robert Habeck auf der Fähre belagert wurde, ein Gesprächsangebot an die wütenden Landwirte draußen gemacht hat, das ist nicht angenommen worden. Wir hatten in Niedersachsen den Fall, dass wütende Landwirte mit ihren Traktoren vor dem Privathaus der Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte von den Grünen aufgetaucht ist. Wo liegt die Grenze des Akzeptablen beim Protest?
Ja gut, solche Aktionen, die gehen natürlich gar nicht. Da haben wir uns auch ja von Anfang an von distanziert als Bauernverband. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass solche Maßnahmen nicht toleriert werden von uns als Verband. Und wir uns dann eben auch von solchen Akteuren distanzieren wollen oder auch distanziert haben. Das ist auch medienwirksam getan worden. Mehr kann man in dem Moment auch nicht machen. Es gibt immer Einzelne, die über die Stränge schlagen. Das ist so. Es hat ja auch keinen Personenschaden gegeben. Die Äußerung, wie es dazu gekommen ist, beispielsweise mit Habeck, da gibt es ja auch verschiedene Versionen. Das wird ja alles noch untersucht. Da muss man erst mal sehen, was ist da denn dran. Die einen behaupten, der wollte nicht mit uns reden. Und er behauptet, die wollten mit ihm nicht reden. Also wer jetzt da die Wahrheit sagt letzten Endes, vielleicht kommt es nie raus. Aber schlimm ist eigentlich schon, dass das überhaupt passiert ist, dass da unbeteiligte Menschen verängstigt waren, die da auch auf dieser Fähre waren. Über die wird ja übrigens gar nicht gesprochen. Wie die das denn eigentlich gesehen haben, ja, da gibt's auch wieder unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen, das verstehen wir. Die anderen sagen, ich habe mich bedrängt gefühlt. Also das ist eine Gemengelage. Und ich glaube, sowas jetzt heranzuziehen, um die Landwirte, die Aktionen der Landwirte per se erstmal in so eine radikale Ecke zu drängen, das ist völlig falsch. Das provoziert auch unsere Landwirte, weil die wirklich mit einem guten Gewissen demonstrieren und ihre Belange vortragen, ihren Problemen Luft machen. Und das akzeptieren wir natürlich auch nicht, dass wir dann oder dass unsere Landwirte dann eben, ja, dass denen unterstellt wird, die radikalisieren sich, weil wie wir heute hier auf unserer Demo in Vechta gesehen haben, ist es so, also auch während der Demonstration hat man sich distanziert von anderen Gedankengut, was bei uns keiner will, wird auch bei uns, und da muss man natürlich sagen, da sind wir als Bauernverband natürlich sehr gut organisiert, das wird sofort unterbunden, sobald das irgendwo aufkeimt, ja, wird sofort beendet. Ja, sowas, das gibt's nicht und das akzeptieren wir nicht. Und bis jetzt, muss man glücklicherweise sagen, hat es das auch eigentlich im Großen und Ganzen nicht gegeben. Zumindest nicht in unseren Gebieten hier im Oldenburger Münsterland. Und wir lassen uns mit Sicherheit nicht vor einen politischen Karren spannen. Wir sind politisch unabhängig. Und das wollen wir auch bleiben. Das ist ganz wichtig, weil nur so können wir auch die Politik kritisch betrachten. Und die Landwirtschaft ist eben bunt und nicht braun. Und das zeigen wir auch ja immer.
Herr Wilking, wenn Sie jetzt in Schlüttsiel gewesen wären, wie hätten Sie dort vor Ort reagiert? Beziehungsweise was hätten Sie Habeck gesagt?
Oh, ich hätte mich schon sehr gefreut, dass ich den Bundesminister dort mal direkt antreffen könnte. Mit dem hätte ich mich sehr gerne unterhalten lassen. Insofern, wenn er mir ein Gespräch angeboten hätte, da hätte ich, glaube ich, vor Klang dran gekriegt. Ihm ordentlich natürlich und argumentativ und vernünftig und freundlich, aber trotzdem bestimmt auf die eine oder andere Tatsache hinzuweisen. Also, Herr Wilms hat es ja gerade schon gesagt, die Situation ist tatsächlich so, dass natürlich keiner sich irgendwie bedroht fühlen soll und auch schon gar nicht bedroht werden soll, überhaupt keine Frage. Aber so ein bisschen muss man vielleicht auch mal versuchen, die Dinge nochmal neu zu justieren mit unserer Form der Demonstration, so wie sie in dieser Woche tätigen. behindern wir natürlich auch einige Leute in ihrem Abfluss, zum Beispiel im Straßenverkehr. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, das ist aber eben so, wie es ist. Und an der Stelle haben eben Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeiten, dass diese Fähre quasi geräumt werden kann, unterbunden. Das hat den Bundesminister getroffen. Das ist vielleicht nicht schön für ihn und vielleicht ist es auch anders gewohnt, aber mit Verlaub, da ist er eben ein ganz normaler Bürger und es hat ihn eben getroffen. Also auch das ist, glaube ich, ein Teil der Wahrheit. Er hat ja auch dann mit der nächsten Fähre die Hallig verlassen können und das war ja, glaube ich, auch alles okay und danach sollte es auch erstmal gut sein, aus meiner Sicht. Wenn dort falsche Worte oder Taten erfolgt sind, ich habe es auch nicht schlussendlich verstanden, dann distanzieren wir uns natürlich davon. Und wenn ich dann da gewesen wäre, hätte ich das auch sicherlich, ganz sicherlich auch sehr deutlich kommuniziert Richtung derer, die dort eben demonstriert haben. Aber nochmal zurück auf die Frage, nein, also Herr Habeck ist ja nicht so, dass er nicht aufgeräumt ist im Kopf oder so. Man kann ja sicherlich gut mit ihm reden, zumindest stelle ich mir das vor. In Interviews, so wenn man ihn irgendwie mal auch in Diskussionsforen erlebt, dann hat er ja durchaus auch irgendwie eine Meinung. Und das schätze ich auch, wenn Menschen eine Meinung haben, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt meine Meinung immer ist. Aber ich kann auch nicht sagen, dass er jetzt alles irgendwie nur verquer ist, was er macht, sondern er ist unser Bundesminister, er ist demokratisch legitimiert und selbstverständlich hätte ich mich sehr, sehr gerne mit ihm darüber unterhalten. Außerdem hat er ja gerade diese Woche noch darauf verwiesen, dass er 6 Jahre lang Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein war. Also insofern gehe ich davon aus, dass er eigentlich auch reflektieren kann über das, was er mit beschlossen hat. Umso spannender, mit ihm darüber zu diskutieren.
Eine Entscheidung soll dann im Laufe der nächsten Woche fallen. Vorher am Montag wollen sich die Landwirte in Berlin dann aber nochmal Gehör verschaffen mit einer großen Demonstration. Auch Sie beide werden dabei sein. Landwirte aus dem Oldenburger Münsterland werden dabei sein. Wie zuversichtlich sind Sie denn, Herr Wilking, dass am Ende eine Lösung auf den Tisch kommt, die für beide Seiten annehmbar sind, mit der Sie als Landwirt leben können?
Ja gut, so ein bisschen ist es jetzt tatsächlich in die Glaskugel gucken und ungelegte Eier zu begackern, um mal ein landwirtschaftliches Bild zu nehmen. Aber tatsächlich, die Fronten haben sich ein bisschen verhärtet. Herr Özdemir in der Reihenfolge, dann Herr Habeck, dann Herr Lindner und jetzt irgendwann auch mal der Kanzler. Gestern am späten Nachmittag haben sich ja klar positioniert und stehen zu ihren Vorschlägen, zumindest was die Abschmelzung der Agrardieselsteuerrückvergütung anbelangt für die nächsten 3 Jahre und haben sich dort zunächst erstmal festgelegt. So, seitens des Bauernverbandes haben wir dort natürlich unsere Forderungen auch sehr klar und deutlich kommuniziert. Auch das auf der Demo am 18. Dezember schon vor versammelter Mannschaft. Da waren ja nun mal eben 8000 Demonstranten und die Medien haben ja auch sehr intensiv und interessiert zugehört. Also da prallen jetzt natürlich so ein bisschen eben die Fronten aufeinander. Es gibt schon auch Ausstiegsszenarien, die man denken kann. Also man könnte ja auch über Möglichkeiten nachdenken, sagen, wir lassen die Agrardiesel-Rückerstattungsmöglichkeiten fallen, indem wir von vornherein Heizöl den Landwirten anbieten. Also wir können ja Heizöl fahren. Das ist ja, Diesel ist ja nur ein verteuerter, letztlich ein ähnlicher Rohstoff. Also so könnte man die Kuh relativ schnell vom Eis kriegen, wenn man es wollte. Man müsste eben nur ein bisschen über den Schatten springen. Fiskalisch hätte das natürlich keine Vorteile. Das ist erst klar. Es geht ja auch um die Steuereinnahmen ja auch noch. Letztlich ist es ja ein sehr zinsgünstiger Kredit, den die Landwirte der Bundesregierung zur Verfügung stellen, indem sie den kompletten Steuersatz zahlen und ein Jahr später eben ungefähr 40% rückerstattet bekommen, auf Antrag hin. Also nicht, das ist kein Automatismus, der da läuft, sondern das ist nochmal wieder mit Aufwand verbunden. Wir sind gespannt, wie einfallsreich dort auch in Berlin agiert wird. Das sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Und nochmal, ich glaube schon, dass der Aufschlag am 8.1. Eindruck hinterlassen hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Regierung das längere Zeit aushält. Dann wird es dann auch Kräfte geben in Deutschland, die sagen, du kommst dem noch entgegen. Und das geht doch dann am Ende des Tages, ja, das ist jetzt eine komische Aussage von mir, und dann doch nur um 400 Millionen. Das ist ja in den Größenordnungen, in denen wir sonst operieren, ist das ja überschaubar. Also nicht, dass ich hier falsch verstanden wäre, das ist viel Geld, überhaupt keine Frage. Aber in den Kreisen, in denen ganz andere Entscheidungen getroffen werden, ist das ja ein Betrag, wo man vielleicht mal drüber nachdenken könnte, ob nicht der volkswirtschaftliche Verlust, der deutschlandweit schon an diesem Montag passiert ist, schon mindestens die Größenordnung erreicht hat, wie das, was wir dort schlicht einfach für uns nochmal proklamieren. Also wer will das irgendwann noch verantworten, dieses ganze Hin und Her?
Ja, und wie es weitergeht, werden wir spätestens in der nächsten Woche erfahren. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben, hier bei uns Rede und Antwort zu stehen. Herr Wilms, vielen Dank.
Gerne doch, danke.
Und vielen Dank, Herr Wilking.
Ja, von meiner Seite auch. Herzlichen Dank. Dankeschön.
Und das war's dann wieder für diese Woche mit dem Podcast von OM Online. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mein Name ist Carsten Dutzert und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.